Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Und es ist nicht nur irgendeine Folge, sondern Trommelwirbel. Es ist unsere 100. Episode. Wir haben jetzt leider kein Champagner hier oder sonst irgendwas, aber ich kann euch verraten, wir werden mit dem Podcast-Team irgendwann demnächst mal essen gehen, um das gebührend zu feiern. Immerhin machen wir das jetzt, denn im Dezember sind wir dann auch schon 2 Jahre dabei. Und wie gesagt, das ist jetzt unsere 100. reguläre Episode. Es gibt ja noch Christophs Gaming-Podcast, gibt ja noch meine 5-Minuten-Podcast und wir hatten ja noch ein paar andere Sachen hier mit dabei. Aber von Leinwandliebe ist das die 100. Folge. Und die feiern wir heute hoffentlich gebührend mit Ghostbusters Legacy. Und ich bin natürlich wie immer nicht alleine. Bei mir hier im Studio sind zum einen Pascal. Hallo Pascal.
Hallo.
Und der gute Christoph. Hallo Christoph.
Aber bevor ich mir jetzt als Chefredakteur hier nachsagen lasse, ich sei knauserig oder so. Der einzige Grund, warum es hier kein Champagner gibt, ist, dass mir das vorher keiner gesagt hat. Ansonsten wäre jetzt hier aber eine riesige Flasche auf dem Tisch, mein Lieber.
Sehr gut, sehr gut. Ja, es sollte ja auch eine kleine Überraschung sein
hier. Ja, ist aber schön. Ich freue mich. Und passt ja auch. Der Film ist ja angemessen. Ist nicht irgendwas. Nicht irgendwas.
Siehst du, ins Mikrofon sprechen,
ja,
bitte.
Aber ich will
mich auch angucken. Und ja, genau, also wir wollen heute über Ghostbusters sprechen. Das Witzige ist, für alle da draußen, die diesen Podcast jetzt hören, wenn ihr sowohl natürlich eifrige Leser auf Filmstarts seid und auch eifrige Gucker von Filmstarts YouTube, dann wisst ihr zumindest schon von zweien aus diesem Trio hier, wie sie diesen Film fanden, weil Christoph hat eine 4-Sterne-Kritik geschrieben. Ich habe ein Video veröffentlicht mit Ghostbusters Legacy ist für mich die Überraschung des Jahres. Jetzt müssen wir rausfiltern, wie Pascal diesen Film so findet. Ich muss ja gestehen, und ich weiß nicht, ich finde es langsam ein bisschen unfair. Ich versuche ja eigentlich immer in diese Podcasts reinzukommen, ohne dass ich von den Leuten weiß, wie sie so reagieren. Aber da ich euch beiden ja auch über Letterboxd folge, ich bin mittlerweile so wie so vor so einem Date, ich gucke erstmal, was hat der denn da irgendwie hingegeben? Und zumindest weiß ich schon, was Pascal auf Letterboxd gegeben hat, aber darüber können wir jetzt hier sprechen.
Außerdem ändert er andauernd seine Wertung während der Podcasts.
Das stimmt auch.
Ja, gut, ja, ich gucke auch immer vorher nach und am Ende vom Podcast sagt er doch was ganz anderes.
Ah, okay. Das sind vielleicht unser guter oder schlechter Einfluss, je nachdem.
Das ist mein Angriff auf das Bewertungssystem.
Genau, ich würde mal sagen, bevor wir aber über den neuen Ghostbusters sprechen, machen wir kurz einen kleinen Mini-Rückblick auf die alten Ghostbusters-Filme. Es gibt ja derer 3, von denen ich den dritten ehrllich gesagt nicht so gerne erwähnen möchte. Wir haben 1984 den ersten Ghostbusters-Film von Ivan Reitman mit Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson und Harold Ramis, der ja leider 2014 verstorben ist, und Sigourney Weaver noch mit dabei und ganz, ganz viele andere. Mhm. Dann gab es, ich glaube, 5 Jahre später gab es den zweiten Teil, nochmal mit dem gleichen Cast, gleicher Regisseur. Und dann hatten wir 2016 den Film von Paul Feig mit Melissa McCarthy, genau, und
Kristen Wiig.
Kate und McKinnon und Leslie Jones.
Genau. So,
und Chris Hemsworth.
Ja. Also ihr könnt vielleicht mir schon anhören, dass ich den 2016er Film so richtig abgrundtief hasse.
Du gehörst zu denen, okay.
Ich bin aber wirklich ein großer Fan vom ersten Film. Ich habe den zweiten irgendwann nochmal geguckt und ich muss sagen, den zweiten Ghostbusters mochte ich als Kind total gerne. Mittlerweile finde ich ihn nicht mehr ganz so stark, wie ich ihn früher noch fand. Wie sieht es denn bei euch aus? Seid ihr so im Ghostbusters-Ding gut drin oder ist das so gar nicht euer Franchise?
Ich mochte den ersten sehr gerne, aber ich habe nie irgendwas damit verbunden. Meine größte Verbindung zum Ghostbusters-Franchise ist das NES-Game, weil ich das ewig lange gespielt habe und überhaupt nicht wusste, wie es funktioniert. Man war da irgendwie rum und konnte irgendwie Geister fangen, was ich nie hinbekommen habe. Aber das habe ich ewig gespielt. Ansonsten, die ersten beiden sind ganz nette Blockbuster. Also der erste vor allen Dingen ist ein sehr netter Blockbuster. Der zweite, den fand ich als Kind ziemlich gruselig mit den Augen, deswegen, da. Der war schon an der Grenze. Lag vielleicht auch ein bisschen dran, dass ich die Filme natürlich als Kind eher auf Deutsch geguckt habe. Und gerade dieser sehr bissige SNL-Humor funktioniert für mich auf Deutsch nicht. Mhm. Also dementsprechend habe ich den Teil des Films erst so richtig verstanden, als ich es dann später nochmal auf Englisch nachgeholt habe. Mhm. Und das ist ja auch eigentlich das Besondere an dem Film, weil die ja so ein bisschen. Also das war halt so ein typischer 80er-Fantasy-Blockbuster, so wie Goonies und der ganze Kram kam da ja. Aber dann hatte der auf einmal diesen Humor, der eigentlich viel krasser war und viel kruder und so ein bisschen die Grenzen gesprengt hat. Und das ist, glaube ich, auch das, was so ein bisschen das Kultding ausgemacht hat, weil die ganzen Kinder gemerkt haben, eigentlich ist das gar nichts für mich, eigentlich ist das was für die Erwachsenen, aber weil es halt um süße Geister ging, oder Slimer zumindest ist ja sehr süß, durften sie es dann halt gucken und deswegen hat der, glaube ich, auch so einen Kultcharakter entwickelt. Mhm. Den 2016er oder 16er, ne? Ja, Film finde ich deutlich besser als du. Ich hatte damit meinen Spaß, ich fand den auch sympathisch. Und meine Theorie ist ja, ich habe jetzt in den letzten Tagen oder Wochen, seitdem der Film so gescreent wird, der wurde vor allen Dingen zuerst Kinobetreibern auf der ganzen Welt gezeigt und dann kam so langsam die Pressevorführung. Also Sony ist mächtig stolz auf den Film. Man durfte zu den Pressevorführungen auch Gäste mitbringen oder seine Lebenspartner oder wen auch immer. Daran merkt man schon, das ist ein Film, den wollen die nicht verheimlichen, den wollen die eigentlich am liebsten jedem zeigen, weil sie dafür sicher sein können, dass das gutes Word of Mouth gibt. Und ich habe da immer wieder gehört, ach, das ist ja toll, der kriegt das so super hin wie damals und das ist genau wie damals und so. Das finde ich überhaupt nicht. Mhm. Also für mich ist der 2016er Film viel, viel näher am Geist der Originalfilme als der neue. Weil das nämlich dieses ist mit, wir machen so einen kruden Humor, also die ganzen S&L-Leute, die da in dem 2016er-Ding drin sind und quasi eigentlich Humor für Erwachsene, aber dazu Fantasy-Kram für Kinder. Das kann man dann gescheitert finden, wie du das findest oder immer noch, ich finde den auch nicht super, aber man kann damit auch seinen Spaß haben wie ich. Aber so diese Idee dahinter, warum man den Film macht und wie das sozusagen aus, wir nehmen auf der einen Seite irgendwie so Blockbuster-Fantasy-Elemente und auf der anderen Seite diesen S&L und Humor und schmeißen das irgendwie zusammen und gucken mal, was passiert. Das ist quasi die Art, wie das in den 80ern entstanden ist. Während der neue, darüber reden wir gleich, meiner Meinung nach ganz anders ist, aber trotzdem sehr, sehr toll.
Ja, also ich habe jetzt auch keine großen nostalgischen Verbindungen zu den alten Ghostbusters. Ich finde vor allem den ersten sehr gut, den zweiten mag ich auch und den 2016er finde ich eigentlich auch ganz lustig.
Ich fand den halt nie lustig so. Also wenn Chris Hemsworth sich die Augen zuhält, weil irgendwo draußen ein lautes Geräusch ist und so, da habe ich mich ja gefragt so, okay, was ist das jetzt für ein Humor? Ich weiß es nicht, also ich bin auch noch nie so richtig mit der Comedy einer Melissa McCarthy warm geworden. Also ich mochte auch nie, wie heißt dieser Brautalarm? Dieser das Hangover nur mit Frauen so, war auch irgendwie nie so wirklich mein Fall. Vielleicht ist es einfach so eine Chemiesache, keine Ahnung. Ja. Aber über
eine Humorfrage.
Ich wollte gerade sagen, über Humor lässt sich ja eh streiten. Und
nicht streiten.
Klar, immer. das haben wir ja dann auch in diesem Film, da können wir ja dann auch ein bisschen über den Humor nachher noch sprechen. Aber bevor wir jetzt loslegen, kurz zum Inhalt. Und ich habe mir jetzt immer vorgenommen, ich mache den Inhalt selbst, weil wenn ich Leute dran nehme wie in der Schule, so, oh Pascal, mach jetzt den Inhalt, dann sind alle irgendwie geschockt. Und wir versuchen das natürlich jetzt erstmal so spoilerfrei wie möglich zu machen. Wir haben eine alleinerziehende Mutter am Rande der Pleite. Ihre Wohnung ist quasi, sie kann ihre Miete nicht mehr bezahlen. Und da kommt es so halb gelegen, dass sie von ihrem Vater, von dem sie sehr entfremdet gelebt hat, mit dem sie eigentlich so gut wie gar keinen Kontakt mehr hatte, plötzlich gestorben ist und ihr quasi seine alte Ranch, seine alte Farm vererbt. Und daraufhin packt sie, gespielt von Carrie Coon übrigens aus The Leftovers, fand ich, mag sie immer sehr gerne sehen, packt sie ihre zwei Kinder ein, Phoebe und Trevor. Trevor gespielt von Finn Wolfhard und Phoebe gespielt von, jetzt muss ich auch
mal. McKenna Grace.
Ja, danke schön. Die junge Captain Marvel aus dem Captain Marvel-Film. Also die junge Carol Danvers, so rum aus dem Captain Marvel-Film. packt halt ihre beiden Kinder ein und fährt in dieses kleine Örtchen Somerville. Und muss hier feststellen, okay, diese Farm ist komplett runtergekommen. Ihr Vater, der da gelebt hat, war auch ziemlich einsiedlerisch, wird als der Dirt Farmer bezeichnet und irgendwie keiner kannte ihn so richtig und keiner weiß, was mit ihm wirklich los war, warum er da war, wieso auch immer. Und ja, die Kids müssen halt irgendwie in die Sommerschule gehen. Also die Phoebe geht in so eine Klasse. Da ist dann ihr Lehrer Mr. Gruberson, gespielt von Paul Rudd. Und der ist eigentlich auch so Seismologe, denn dieses Örtchen Summerswell hat ein Problem. Es sind unerklärliche Erdbeben, die da immer wieder aufkommen. Und ja, das hat dann natürlich irgendwas mit ihrem Großvater zu tun, irgendwas mit Geistern zu tun, sonst wäre es ja kein Ghostbusters-Film. In dem alten Farmhaus wird ja dann auch deutlich, ja, Großvater war einer der Ghostbusters, wir werden jetzt nicht sagen, welcher Ghostbuster. Da findet sich dann auch das Auto, also der gute Ecto One wieder und solche Geschichten alles, hat man ja alles schon im Trailer irgendwo auch gesehen. Und das ist so ein bisschen unsere Grundstory. Phoebe lernt dann in ihrer Klasse noch einen Jungen kennen, der sich nur Podcast nennt, weil er halt Podcast. Da musste ich irgendwie sofort an Godzilla vs. Kong denken. Irgendwie so dieses Podcast-Thema ist auch in Hollywood nicht vorbeigegangen und jeder große Blockbuster braucht auch einen guten Podcaster, was ich natürlich immer gut finde. Und Trevor bekommt auch noch ein Love Interest in Form von Lucky und das sind dann quasi so unsere Kids, die die neuen Ghostbusters abliefern. Und ich muss tatsächlich gestehen, als damals der erste Trailer zu diesem Film rauskam, habe ich gedacht, wow, das wird der letzte Scheiß. Weil, ich weiß nicht, sobald ich Finn Wolfhard irgendwo sehe, denke ich schon so, okay, gut, wir fahren wieder den Stranger Things Zug und in Staffel 2 von Stranger Things gab es ja sogar auch, dass sie sich zu Halloween als die Ghostbusters verkleidet haben, okay. Wo ich echt dachte so, ach, kommt jetzt, und jetzt mit Kindern und ach, muss das wirklich sein? Und ich muss sagen, es ist das erste Mal, dass ich wirklich extrem skeptisch in so einen Film reingegangen bin. Gerade auch, weil ich natürlich mit den Ghostbusters irgendwo aufgewachsen bin und mir gedacht habe, ach, nehmt ihr euch das nächste Franchise, was irgendwie wieder einen Revival bekommen muss. Wie ging es euch? Gut, ich meine, ihr hattet ja jetzt offensichtlich nicht so die große Verbandelung mit den Ghostbusters.
Ich habe eher eine Verbandelung mit Jason Reitman, dem Regisseur, dem Sohn des Originalregisseurs Ivan Reitman, der damals ja auch schon immer mit am Set war als 7-jähriger Junge und da auf dem Schoß saß und das alles live mitbekommen hat und die ganzen Original-Ghostbusters halt seit seiner Kindheit gut kennt und mit dem befreundet ist, mit den Schauspielern und so. Aber der kommt ja halt nicht hauptsächlich so aus der Indie-Ecke, ne? Das ist ja mit Juno ganz groß geworden und dann Up in the Air und solche Filme. Und ich fand ihn da immer so ein bisschen wie so ein Angeberregisseur, also so ein bisschen das Intellektuelle seiner Filme ausgestellt. Mhm. Und deswegen habe ich ein bisschen Sorge gemacht. Und hier ist es genau das Gegenteil. Also es ist ein sehr, sehr bescheidener Blockbuster. Also der war nicht billig, klar, und man sieht das auch, das ist super gemacht. Aber er ist halt einfach viel, viel kleiner, als man erwartet hätte. Mhm. Man hätte ja gedacht, dass der da, also sozusagen 20 Jahre später, wir haben jetzt viel bessere Special Effects oder nicht bessere, aber wir haben zumindest welche, die man leichter hinbekommt, als damals, wo das alles noch anstrengend war. So, jetzt sagst du einfach, irgendeiner Special Effects Firma haut da mal 100 Geister rein und dann machen die das halt. Wurde ja in dem 2016 auch so gemacht. Mhm. Da gab es ja am Schluss diesen Geister-Overkill quasi. Ja. Mhm. Und hier ist es alles 100 Nummern kleiner. Mhm. Also es ist alles viel persönlicher, es gibt viel weniger Geister, es gibt viel weniger Action, es gibt, also alles viel, viel kleiner und es funktioniert hervorragend. Mhm. Also das ist sozusagen, deswegen bin ich da, das war für mich die große Überraschung, wie klein dieser Film ist und wie toll er darin funktioniert.
Ja, ich bin da auch relativ neutral reingegangen. Ich war dann auch tatsächlich überrascht, wie intim dieser Film dann doch letztlich ist. Also das hat mir auch, das kann ich schon mal vorwegnehmen, am besten am Film gefallen, dass er sich wirklich Zeit für die Charaktere nimmt, wie die halt jetzt in Kontakt mit der Ghostbusters-Welt oder mit den Ghostbusters geraten. Das fand ich schon sehr einnehmend.
Ich finde, das war wirklich, da muss ich auch sagen, das war schöner Fanservice, ohne dass es jetzt so mit der Bratpfanne auf dem Hinterkopf, so hier, kannst du dich daran noch erinnern und so, sondern ich meine, die gucken ja dann irgendwie wie auf YouTube so diese alten Werbeclips, die man noch so aus den ursprünglichen Filmen kennt, so wo sie ja auch noch so die Ghostbuster total hölzern so vor der Kamera und who you gonna call? Oh? Und das fand ich auch sehr schön und gleichzeitig auch, was ihr gesagt habt, so dass man hier tatsächlich auch so diese Geschichte aufbaut, dass man sowohl bei der Mutter merkt, was da eigentlich irgendwie für Probleme damit irgendwie einhergehen, dass sie halt irgendwie nie diesen Kontakt zu ihrem Vater hatte. Und gleichzeitig auch, wie das sich das auf die Kinder irgendwie widerspiegelt. Und das muss ich auch sagen, fand ich sehr schön. Und was ich auch cool fand, wir haben ja dann am Ende, also im Laufe dieses Films bauen sich ja diese vier Kids zu den vier neuen Ghostbusters auf. Und was ich tatsächlich sehr mochte, war die Tatsache, dass die für sich einfach als eigenständige Charaktere gut funktionieren, du aber trotzdem bei jedem so ein bisschen erkennen kannst, welcher ursprüngliche Ghostbusters steht irgendwie so ein bisschen dahinter, allein auch wie sie quasi in die Gruppe reingeführt werden, vor allem auch zeitlich gesehen, und das fand ich sehr, sehr cool, so dass man hier wirklich eine nette, kleine, neue Ghostbusters-Truppe aufbaut, ohne dass es sich gezwungen anfühlt.
Genau, und zwar über einen langen Zeitraum. Also man hat den Vorspann oder den Epilog, so eine kurze Szene, wo der Großvater stirbt und da kommt ein Geist vor, oder zumindest, doch, das sieht man schon, dass das ein Geist ist. Das wird nicht nur angedeutet. Und dann gibt es bestimmt eine Dreiviertelstunde lang keinen einzigen Geist in diesem Film. Also fast den halben Film gibt es keinen Geist. Und ich meine, es spricht alles dagegen, ne? Wir haben diesen super coolen Lehrer, der seinen Schülern irgendwie, statt sie zu unterrichten, Cujo und Chucky zeigt. Also irgendwelche Horrorfilme, die sie eigentlich in dem Alter nicht gucken sollten. Das klingt schon so möchte gern cool oder wir biedern uns jetzt an. Man hat den Podcast-Heini, der auch noch Podcast heißt, ne? Das ist so ein neunmal kluger Heini da, der das alles so um sich herum kommentiert, als sei er gerade in so einem Shakespeare-Stück. Das ist eigentlich eine Figur, die ich in jedem anderen Film nach 5 Minuten verprügeln wollte.
Danke, ja.
So, und dann Finn Wolfhard spielt seine Rolle als irgendwie frühreifer Ladiesman und und sie und der Gag von Phoebe, die ja so wissenschaftsnerdig ist, ist, dass sie so ganz trockene, schlechte Witze reißt die ganze Zeit, wo man denkt, ach nee, erstmal kennt man den Running Gag schon und zweitens, das funktioniert nie. Und der Film ist 6 für 6. Alle 6 Figuren sind der Hammer. Also sowohl die Figuren als auch die Schauspieler, alle super sympathisch, jeder Gag sitzt. Man nimmt die trotzdem als Persönlichkeiten wahr und nicht nur als Gag-Lieferanten. Und das ist einfach unglaublich. Also 6 Versuche, wo alles gegen sie ihn spricht und trotzdem haut er alle 6 einen Humor raus.
Vor allem, ich finde es witzig, weil du gerade so diesen Humor ansprichst und gerade Phoebe, die ja auch so ein bisschen so so der antisoziale Nerd irgendwie ist, wenn sie dann immer versucht, diese schlechten Kinderwitze irgendwie rauszuhauen, so wo du dir denkst, okay, das funktioniert vielleicht einmal oder so, aber nein, ich finde, es hat die ganze Zeit funktioniert. Und diese Witz, mir ist sogar, ich liebe diesen einen, was haben eine Zigarette und ein Hamster gemeinsam? Sie sind beide nicht schädlich, bis du sie in den Mund steckst und anzündest. Und das sind so Sprüche, oder du denkst ja, ja, das hast du früher in deinem Witzebuch gelesen und dann bist du zu Mama und Papa gerannt und so. Und wie sie das hier rüberbringt, also gerade McKenna Grace fand ich so fantastisch gut in dieser Rolle, so als diese, sie ist ja so ein bisschen so der ganze Antrieb auch hinter dem, wie die Kids dann hier das ganze Ghostbusters-Geheimnis entlüften und so. Und ich finde, das hatte einfach so einen richtig schönen Abenteuer-Vibe, so wirklich wie Goonies oder keine Ahnung, genau. Irgendwie sowas. Und das fand ich echt einfach wahnsinnig schön.
Ja, also man merkt auf jeden Fall, dass der Jason Reitman vorher ein sehr charakterorientierter Regisseur war. Und das hilft dem Film extrem, weil er ja wirklich die Lebenswelten greifbar macht und auch die Innenleben der Figuren. Also man versteht ja sofort deren Nöte und deren Faszination für dieses Entdecken. Und ich finde, da kommt auch wirklich, wie du schon gesagt hast, dieser Goonies-Geist durch, aber auch sowas wie die frühen Steven Spielberg-Filme, wie E.T. zum Beispiel. Und das hatte schon was sehr Magisches, obwohl halt noch keine Geister so lange auftreten. Und das ist schon auf jeden Fall eine starke Leistung.
Ja, das ist, also Ghostbusters gelingt das, was J.J. Abrams mit Super 8 versucht hat. Und wo er nicht ganz rangekommen ist. Also wirklich diesen 80er-Geist wieder. Stranger Things zum Beispiel macht das ja auch, aber der macht das ja mehr auf so einer meta-ironischen Ebene. Und hier klappt es zum ersten Mal wirklich, dass ich sage, die haben wirklich diesen 80er-Vibe getroffen und nicht nur irgendwie sowas, dass man sich daran erinnert fühlt, sondern wirklich sich wieder so fühlt. Aber nicht wie im Ghostbusters-Film aus den 80ern, sondern wie aus dieser Goonies-Spielberg-Schiene. Da ist der Film viel näher dran.
Ja. Wir haben jetzt schon ein bisschen darüber geredet, dass gar nicht so viele Geister in diesem Film auftauchen, wie man sich das vielleicht gedacht hätte. Es tauchen natürlich trotzdem Geister auf. Und hier ist vielleicht tatsächlich so der eine Kritikpunkt, den ich so ein bisschen an dem neuen Ghostbusters habe, ist die Tatsache, wir haben eigentlich keinerlei neue Geister. Also in Abwandlung sind es irgendwo alles Kreaturen, die wir irgendwann im Verlauf der Filme halt schon mal hatten. Und das fand ich tatsächlich ein klein bisschen schade, dass man nicht zumindest irgendwie ein, zwei neue Kreaturen irgendwie so erschaffen hat, die vielleicht so ein bisschen mal was Neues darstellen. Mhm. Hier finde ich, war der Fanservice denn vielleicht so ein klein bisschen zu viel gedacht, so weil, hoho, wisst ihr noch, damals der Marshmallow-Mann, so, ja, bumm, hier habt ihr ganz viele.
Wobei die Szene super ist.
Natürlich, um Gottes Willen, das will ich gar nicht sagen. Also, es gibt halt eine Szene mit ganz vielen kleinen Marshmallow-Männern und Paul Rudd und die ist großartig.
Die eskaliert dann einfach.
Und die ist wirklich, das ist so Minions auf Koks und selbstmordreif und sehr böse. Und wahnsinnig gut, aber ich weiß nicht, ich hätte mir trotzdem vielleicht den ein oder anderen neuen Geist gewünscht, weiß nicht.
Ja. Ich nicht.
Okay.
Wir haben die, sie hatten halt, ich, also wie ich gezählt habe, hatten sie nur vier überhaupt.
Genau, ja.
Oder drei so. Oder vier, kann ja. man, je nachdem, wie man da eine Sache rechnet, so, aber mehr gibt's nicht. So, und ich finde also, die beiden, mit denen sie wirklich was anfangen, sind diese Mini-Marshmallow-Männer und so ein, wie heißt der andere Vogel, der als erstes kommt? Der so ein bisschen aussieht wie Slimer, aber nicht
Slimer. Der blaue Bruder von Slimer.
Ja, ja, genau.
Ich habe den Nikolaus genannt. Also der frisst quasi alles Metallende und schießt dann mit Nägeln auf Leute, die er aus dem, was er gefressen hat, bastelt. Genau, das ist so der Gag. Und ich finde einfach, statt daraus einen Gag zu machen, die machen, haben das halt als einzige Neuigkeit und machen daraus 20 Gags, die alle funktionieren. Und das ist mir lieber, als wenn man da einfach auf Masse geht und da einen nach dem anderen raus.
Nein, ich sage auch nicht, dass man auf Masse gehen soll, um Gottes Willen. Wie gesagt, wir haben Ghostbusters 2016 angesprochen. So. Der geht irgendwann auf Masse, wo ich mir auch gedacht habe, okay, reicht jetzt auch irgendwie. Aber ich sage ja nicht Masse, sondern Klasse. Und da hätte ich es cool gefunden, wenn man vielleicht wenigstens einen neuen Geist mit dazu bringt. Ich finde natürlich die Art und Weise, wie man denn über die Geister auch die Verbindung zu den alten Ghostbusters herstellt, vielleicht ein bisschen zu gewollt, ehrlich gesagt, so, weil ich mir da denke, okay, vielleicht hätte man einfach irgendwie was Neues hier draus machen können. Auf der anderen Seite ist es natürlich so ein bisschen auch, weil man gerade die Verbindung eben auch zu den alten Geisterjägern irgendwie herstellen will, dass man es auf diese Art und Weise gemacht hat. Hat mich, wie gesagt, ist so für mich persönlich Meckern auf hohem Niveau jetzt, aber ich sehe, Pascal hat da doch ein paar Ansatzpunkte.
Ja, ja, ohne zu spoilern, ich finde, dass die letzte halbe Stunde, da wird der neue Ghostbusters dann doch wieder ein bisschen zu ehrfürchtig vor dem Original. Das hat mich dann, vielleicht liegt es auch nochmal daran, dass ich wirklich kurz zuvor nochmal den ersten und den zweiten gesehen habe und da es da gewisse Ähnlichkeiten gibt.
Ja, klar, absolut, absolut.
Um es mal gelinde auszudrücken. Genau, da wurde er mir dann doch ein bisschen zu ehrfürchtig. Aber bis dahin ist das ein super Film.
Ja, also bei mir geht das auch so. Ich glaube, Leute, die quasi viel stärker eine Verbindung zu den alten Filmen haben, für die ist die letzte halbe Stunde wahrscheinlich ganz toll. Für mich fällt die auch ab.
Ich sag ganz ehrlich, ich habe am Ende ein Tränchen verdrückt.
Genau, ich nicht. Und ich auch nicht. Wahrscheinlich auch nicht.
Ja, das ist echt ein bisschen. Hier Yves vom Moviepilot, der ja neben mir saß, auch. Also ich glaube, da ist wahrscheinlich dann wirklich so der Knackpunkt, wie sehr bist du halt wirklich mit diesen Ghostbusters aufgewachsen auch irgendwo. Ich habe ja noch die Zeichentrickserie und keine Ahnung, irgendwie was, wie viel verbindest du damit wirklich?
Ja. Wobei man ja eigentlich so ein, in Anführungsstrichen, Drama jetzt nicht mit Ghostbusters verbindet. Also das passt ja eigentlich gar nicht zur Tonalität der vorherigen Ghostbusters-Filme.
Ja.
Natürlich, also es passt nicht, aber ich verstehe schon, warum sie das gemacht haben. Allerdings eben zum Preis, dass sie sich da wirklich dem Original quasi zum Fraß vorwerfen.
Boah, das find ich jetzt ein bisschen zu krass. Ich finde es halt immer noch, es ist immer noch ein netterer Fanservice und auch eine schönere Verneigung vor dem Original als viele andere Sachen, die wir so haben. Und ich weiß, Leute werden wieder anfangen, mit irgendwelchen Star Wars-Vergleichen zu kommen und solche Geschichten. Da finde ich, man merkt zumindest, dass Jason Reitman hier wirklich viel dran lag. Man merkt auch, wir haben ja in der Pressevorführung, in der wir waren, haben wir ja kurz vor dem Film so eine Grußbotschaft von Jason Reitman bekommen, in der er dann erzählt hat, dass sein Vater jeden Tag mit am Set war und dann so die Frage ans Publikum gestellt, naja, und jetzt stellt euch mal vor, wie das wäre, wenn eure Eltern irgendwie jeden Tag im Büro mit euch dabei wären. So, das ist nicht immer einfach, so kam so durch die Blume durch. Wo ich mir halt vorstellen kann, dass das vielleicht auch so ein bisschen, denn das ist, was halt gerade dieses Finale auch so beeinflusst hat, ne? So dieses so, Papa sitzt halt neben mir und Papa hat halt das Alte gemacht und wir müssen es jetzt irgendwie schaffen, in die Richtung wiederzukommen.
Ich kann das auch gar nicht genau erklären, aber der Fanservice hier, also der löst in mir persönlich jetzt nichts Großartiges aus, ne? Wenn jetzt die Kamera da um den Protonenstrahler rumsaust zum ersten oder rumfährt ganz langsam, ehrfürchtig. Es ist mir wurscht, ja. Aber das hat trotzdem eine ganz andere, das wirkt ganz anders als in anderen Filmen. Also irgendwie glaubt man das hier. Und ich weiß nicht genau, was er inszenatorisch anders macht als jetzt in Star Wars, wo ich mir immer denke, das hat irgend so ein Komitee entschieden, dass man das da jetzt reinpacken sollte. So, sondern hier wirkt das irgendwie so ehrlich. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Macher diese Ehrfurcht tatsächlich haben vor diesen Dingern. Und deswegen bringt es mir nicht so viel, weil ich nicht so tief drin stecke, aber es stört mich auch nicht wie in anderen Filmen. Und zumindest erklärt mir keiner, wo irgendein Name herkommt. Das ist ja schon mal bei Prequels und Sequels. Neuerdings, nachdem das jetzt selbst Matthias Schweighöfer gemacht hat, in Army of Thieves, wo Ludwig Dieter herkam, wo ich nicht mal wusste, dass das überhaupt ein Künstlername ist und es mich auch nicht die Bohnen interessiert hat, wurde mir über den ganzen Film hinweg, und das ist der große Schlusstwist, warum der Vogel Ludwig Dieter heißt. Ja. Egal, so, und jetzt bin ich schon happy. Das ist nicht diese Art von Fanservice, sondern das ist irgendwie anders und deswegen.
Ja, es wirkt einfach intimer, es wirkt persönlicher. Also, wie Jason Reitman ja vorher schon gesagt hat, es ist ein Familienfilm, der von einer Familie gemacht wurde. Da kann man natürlich immer Gefahr laufen, dass es dann so richtig schwulstig wird, aber das wird es eben nicht. Das war sehr angenehmer Fanservice.
Ja, und ich finde auch so wie sie Easter Eggs in diesem Film verstecken, weil Christoph ja gerade meint, auch wenn man in diesem Protonenblaster da irgendwie drumherum fährt und so, das ist echt schön gemacht. Wie gesagt, also ich kann es jetzt halt wirklich nur aus den Augen von jemandem betrachten, der so, oh, Goosebumps, das ist toll. Und jetzt hat sie da den Blaster in der Hand und das funktioniert auf der Ebene gut, eben, was Christoph ja auch schon richtig meint, weil dir nicht nochmal irgendwie alles tot erklärt wird, so nach dem Motto, so, oh, wir müssen uns ja auch an ein neues Publikum wenden und deswegen müssen wir jetzt erstmal nochmal erklären, was ist ein Geisterjäger? Warum heißt der Ecto One wirklich Ecto One? Und warum ist es ein alter Leichenkrankenwagen, keine Ahnung was. So. Es wird halt einfach hingehen, du musst es halt einfach hinnehmen. Und entweder du kennst es, dann freust du dich natürlich noch mehr, weil du die Bezüge irgendwie liefern kannst, oder du kennst es nicht und dann ist es aber auch nicht schlimm, weil ja, weil dir trotzdem sofort erklärt wird, okay, dieses komische Ding, was sie da jetzt auf ihrem Rücken hat, mit dem sie da irgendwie schießen kann, aha, damit fängt sie Geister ein, aha, und dann gibt's diese Falle, die muss man da drunter schieben und dann fängt man den Geist so. Also der Film funktioniert gut darüber, dass er sich sagt, ja, okay, unser Publikum kann wahrscheinlich noch eins und eins zusammenrechnen und wir müssen jetzt nicht jeden einzelnen Schritt irgendwie kaputt erklären, wie es so viele andere Prequels und Sequels oder Revivals tatsächlich dann irgendwie machen und diese Mythologie und der Ghostbusters bleibt halt trotzdem irgendwie noch erhalten.
Ja. Soll ich nochmal was sagen zu meiner Vergangenheit mit den Ghostbusters und was für ein Fan ich bin? Also Nicht-Fan. Ist mir nämlich gerade eingefallen, wo du die Zeichentrickserie erwähnt hast.
Ja, die ist toll.
Ich war immer ein Fan von dieser anderen Zeichentrickserie mit diesen Nachmacher-Ghostbusters, wo der eine von den vier ein großer Affe ist. Da gab es in den 90ern nämlich parallel zu Ghostbusters noch eine andere, irgendwie die echten Ghostbusters oder was weiß ich, oder die falschen, die hießen so ähnlich. Ja. Und es war quasi 1:1 ein Ghostbusters-Abklatsch und einer von den vier Geisterjägern war ein großer Gorilla.
Das klingt gut.
Kennt ihr nicht?
Nee, sagt mir jetzt tatsächlich.
Also bei mir hat es Wahnsinn.
Ganz kurz, aber
ehrlich nicht? Nee, die müsst ihr gucken, die ist viel, viel besser.
aber du weißt nicht mehr, wie sie heißt?
Nee, aber das kann man sicherlich googeln. Einfach Ghostbusters Fake-Zeichentrickserie mit Gorilla und dann hat man das.
Das ist ja verrückt. Jetzt bin ich
die lief rauf und runter im deutschen Kinderfernsehen.
Neugierig. Mit einem Affen? Nee, keine Ahnung. Weiß jetzt tatsächlich nicht. Wie gesagt, ich hab die alte Ghostbusters-Serie.
Ich glaube, das war in der ersten Folge ist das noch ein Mensch und da wird er in Affen verwandelt oder so. Keine Ahnung, ich weiß es auch nicht mehr genau. Auf jeden Fall ist das so. Dass
das sich noch nicht jemand geschnappt hat und jetzt irgendwie eine neue Serie oder sowas draus gemacht hat.
Schreit doch danach.
Ja, eben. Obwohl, vielleicht ist jetzt, weil Umbrella Academy hat ja diesen großen Typen, der auch schon halb so aussieht wie so ein Affe. Man weiß es nicht. Naja, gut. Haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen zu den Ghostbusters?
Machen wir Spoiler oder machen wir geile Spoiler?
Na gut, dann machen wir jetzt unser Fazit und dann reden wir noch mal kurz über Spoiler.
Also Sebastian redet über Spoiler und wir hören zu.
Mhm. Okay, gut. Dann machen wir das so. Genau. Ich würde mal sagen, wir fangen bei Pascal an.
Okay. Ich mochte die ersten 90 Minuten sehr, sehr gerne. Ich fand, das war ein wirklich charmantes Fantasy-Abenteuer mit tollen Charakteren, tollem visuellen und Wortwitz. Und würde jetzt
Ich glaube, das macht er absichtlich.
meine Letterboxd-Wertung ist 3 von 5 Sternen. Aber ich würde jetzt, wenn ich jetzt wahrscheinlich 3,5 geben.
Das ist exakt der Lauf der Dinge, auf den ich vorher sehr viel Geld gewertet habe.
Ja, manchmal muss man erstmal richtig drüber sprechen.
Ja, genau.
Das ja.
Ist
genau. Pascal ist sehr ausrechenbar.
Okay, Christoph?
Ja, also ich schließe mich da an. Also ich, wie gesagt, die ersten 90 Minuten fand ich fantastisch. Und dann ist es die große Frage, wie sehr ist man Fan von den originalen Filmen? Wenn man sozusagen Riesenfan von denen ist, dann kommt da noch eine Schippe drauf. Wenn man, wie ich, nicht jetzt so der gigantische Fan ist und lieber noch viel mehr Zeit mit den Figuren verbracht hätte, die man gerade erst kennengelernt hat, dann fällt das Finale ein bisschen ab. Und ich bin dann bei guten 4 Sternen.
Ich bin bei 4,5, muss ich einfach sagen. Ist vielleicht auch schon rübergekommen, großer Ghostbusters-Fan. Sehr, sehr glücklich gewesen. Vielleicht liegt es auch noch mal zusätzlich daran, dass ich halt wirklich gedacht habe, dieser Film wird zu überhaupt nichts. Weil ich echt gedacht habe, so, okay, das nächste Franchise wird in den Hintern getreten. Mich hat er wahnsinnig überrascht. Ich finde ihn wirklich fantastisch. Der macht sehr, sehr viel Spaß. Es ist so der Sommer-Blockbuster, der nicht mehr im Sommer gekommen ist, sondern jetzt halt im Herbst. Aber toller Familienfilm, tatsächlich auch irgendwie so, ne? Also es klingt immer wie so eine Floskel, so, dies ist doch ein Familienfilm von einer Familie über eine Familie, bla bla bla. Aber
für jung und alt geeignet.
Genau, genau. Funktioniert für mich echt fantastisch gut und hat mir sehr viel Spaß gemacht. So, und damit kommen wir zum Spoiler-Teil. Also für alle da draußen, wir reden noch mal ein bisschen über das Ende. Wir reden über das, was man da so sieht. Wir reden auch tatsächlich über, und das kann man vielleicht hier vorab nochmal sagen, es gibt 2 Post-Credit-Scenes, also bleibt auf jeden Fall noch sitzen, es ist schon fast wie bei Marvel. Da kommt sogar noch was. Oh, ich sehe gerade, meine Gäste schauen mich irritiert an.
Ich konnte nicht sitzen bleiben, ich musste schnell raus.
Okay.
Ich glaube, ich bin sitzen geblieben, ich muss nicht mehr da rein.
Okay, gut. Na, dann umso besser, dann kann ich ja
wirklich
euch noch was hier erzählen. genau, also deswegen, Spoiler, 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 wir reden über das Finale und über die Post-Credit-Scenes, Plural. Also für alle, die sich das jetzt nicht anhören wollen, wir hören uns nächste Woche wieder oder beim nächsten Podcast. Und ja, reden wir erstmal über das Finale. Also jetzt können wir es ja erstmal sagen, der Opa von Phoebe ist Egon Spengler, a.k.a. Harold Ramis, der ja, das hatte ich ja auch schon gesagt, leider 2014 verstorben ist.
Und deswegen wahrscheinlich liegt es auch auf der Hand, dass er der Großvater ist.
Genau, genau. Mhm. Das passt dann natürlich. Am Ende tauchen ja dann zumindest die restlichen überlebenden Ghostbusters auf und helfen im großen Kampf gegen Gozer. Mhm. Das können wir jetzt hier natürlich auch sagen. Also Gozer ist wie schon im ersten Teil der große Gegner hier auch im zweiten. Olivia Wilde, glaube ich, war es dann, ne, die sie hier gespielt hat. also ich muss tatsächlich sagen, man sieht ja schon irgendwann so in der Mitte des Films ruft Phoebe ja einmal diese Ghostbusters-Hotline an und hat dann Dan Aykroyd am Telefon, wo ich dachte, okay, also wenn das jetzt alle Ghostbusters sind, die ich hier so sehe, finde ich es immer noch besser als irgendwie die sehr lieblosen Ghostbusters-Original-Cameos im 2016er Film. Weil da hast du richtig gemerkt, dass so ein Bill Murray so überhaupt keinen Bock hatte, irgendwie da zu sein und auch alle anderen irgendwie nicht so richtig. Da habe ich mir gedacht, okay, gut, dann habe ich zumindest Dan Aykroyd gesehen. Und gut, wir sehen ja auch noch die Sekretärin, ich vergesse immer wieder, wie sie heißt, Janine Melnitz ist ja auch noch gleich am Anfang. Die ist auch sogar im Trailer zu sehen, deswegen ist das keine so große Überraschung. Und dann haben wir halt im Finale, dass alle drei überlebenden Ghostbusters nochmal auftauchen und tatsächlich auch Harold Ramis nochmal einen Auftritt hat in CGI-Form. Was ich hierbei wirklich gut fand, wo ich die ganze Zeit Angst hatte,
dass er spricht.
Ja, ja. Und er redet halt, während er so auftaucht, gar nichts. Und ich glaube auch die Tatsache, warum es so halb funktioniert, dass es nicht ganz so scheiße aussieht wie bei vielen anderen CGI-Charakteren, ist die Tatsache, dass er ja so halb durchsichtig schimmernd ist und dadurch fällt es dann nicht ganz so doll auf. Ich muss wirklich sagen, mich hat dieser Besuch der alten Ghostbusters, ich fand den cool.
Ich fand das auch an sich völlig okay. Ich fand, dass Bill Murray hier genauso wenig Bock ausgestrahlt hat wie 2016. Das passt aber auch zur Rolle.
Ja, ich wollte gerade sagen, also hier finde ich, hat es aber gut gepasst.
Ich fand, da war kein Unterschied zu dem 2016er.
So wie Bill Murray halt mittlerweile sich verhält, wenn er diese Uniform anziehen will, die er seit 30 Jahren nicht mehr anzieht. aber er ist dann da und steht dann damit rum. Das Ding ist halt wirklich, glaube ich, wie das wirkt, ist, also die Kinder werden halt im Finale von den Original-Ghostbusters ein gutes Stück weit verdrängt, logischerweise.
Ja.
Und wenn man eigentlich lieber die Kids gesehen hätte, dann ist es halt schade. Wenn man sich freut, dass die Original-Ghostbusters da ist, ist halt super. Auf jeden Fall ist es gut gemacht.
Ich fand aber gar nicht so sehr, dass die jetzt verdrängt haben. Also ich finde, die haben ja letztendlich irgendwie gut zusammengearbeitet, um da. Ich fand halt dann auch gerade schön, dass der Geist von Egon Spengler dann ja mit seiner Enkelin zusammen den Protonenstrahl aufrecht hält und gegen Gozer kämpft und so. Wie gesagt, ich sehe, Pascal verdreht die Augen, aber mein Herz war berührt und fand das ganz süß.
Ja, für mich war das irgendwie ein bisschen too much. Und natürlich werden die Kinder verdrängt dadurch, dass die alten Ghostbusters wiederkommen. Ich meine, die alten Ghostbusters sind wieder da. Ja. So. Ist aber klar. Aber ich hatte auch so ein bisschen Probleme damit, dass, wie heißt sie, wie heißt er, der Bösewicht, die Bösewichtin?
Gozer.
Das weiß ich nicht, fand ich, es ist ja im Prinzip auch genau der gleiche exakte Ablauf.
Das finde ich.
Wobei, es gibt da einen guten Gag von Dan Aykroyd dann, weil im ersten Teil sagt er ja nicht, also sagt er, dass er kein Gott ist und dann kriegt er wieder die Frage gestellt, der Gag, der war gut, muss man schon sagen.
Ja, also deswegen, das meine ich so die Gozer-Story, das ist halt wirklich, das ist halt Ghostbusters 1 minus den großen Marshmallow-Mann irgendwie und es spielt jetzt halt irgendwo nirgendwo und nicht mal in New York so. Das fand ich auch so, ja, das fand ich tatsächlich auch ein bisschen schade irgendwie so. Da hat man jetzt versucht, diese Gozer-Story irgendwie noch mal größer und krasser aufzubauen, so als sie ist. Und am Ende ist es halt wirklich das Gleiche, was wir eigentlich schon kennen. Nur, dass es jetzt halt gut 20 Jahre danach ist und wir halt sagen, toll, noch mal die alten Ghostbusters in Aktion irgendwie so.
Ja, also die Bösewichtin da, die hat mich nur gekriegt.
Ja, eben, deswegen. Ja. Also
die war weder böse noch cool noch sonst irgendwas.
Ja. Die ist ja schon im ersten Ghostbusters so ein bisschen. Sie kommt halt irgendwann, aber ich fand immer, die Höllenhunde sind cooler.
Ja, und das hat man zumindest im ersten hat man das auch besser aufgebaut mit diesen Höllenhunden und dass sie ja dann irgendwelche.
Der Torwächter,
genau,
der Schlüsselmeister.
Genau, und dass die ja dann auch einen menschlichen Wirt brauchen irgendwie und sowas alles. Das hat im ersten dann doch immer noch so ein bisschen besser funktioniert, als es hier jetzt funktioniert. Da gebe ich dir vollkommen recht. Ja, dann kommen wir mal zu den Post-Credit-Scenes und jetzt erzähle ich euch wahrscheinlich.
Ich weiß, mir ist die erste wieder eingefallen. Soll ich dir erzählen?
Vor allem, das Lustige ist, es kommt ja der Abspann und dann lese ich so den Namen Sigourney Weaver und ich denke so, hä? Sigourney Weaver war doch überhaupt nicht in diesem Film zu sehen. Und in dem Augenblick, wo ich das noch sage, ploppt halt diese erste Mid-Credit-Scene dann auf und wir sehen halt Sigourney Weaver, wie sie diesen gleichen Kartentest macht, den Bill Murray damals im ersten Ghostbusters mit seinen Studenten und Studentinnen gemacht hat und hat die Studentinnen immer durchgehen lassen, so, weil der Trick ist ja, sie sollen quasi per Gedankenübertragung herausfinden, was für ein Symbol auf dieser Karte ist. Mhm. Und die Mid-Credit-Scene, das war wirklich einfach nur so, das war auch wieder nur so ein netter Fanservice, aber ich fand es ganz sympathisch, einfach auch Sigourney Weaver nochmal zu sehen.
Ich muss sagen, das war der erste Fanservice in dem Film, den ich richtig doof fand. Ich fand die Szene weder überhaupt nicht lustig, ich fand die Auflösung scheiße. Hm. Also sozusagen, er macht ja quasi einen Kartentrick mit ihr.
Wer ist er?
Sie
hält Karten hoch und hat dann da irgendwie Wellen drauf oder einen Stern und er soll halt mit seinen telepathischen Fähigkeiten sagen, was sie sieht. Und er kriegt halt alle genau raus und der Gag ist am Schluss, er hat das auf die Rückseite draufgeschrieben oder so.
Also
so
nicht die Karten sind gezinkt.
Nicht mal einen coolen Trick irgendwie, dass er dahinter ihren Spiegel hat oder was weiß
Darauf
ich.
Darauf habe ich ehrlich gesagt auch die ganze Zeit
gedacht. Aber ich fand es so lustig, so ich fand es nicht irgendwie, ich weiß nicht, was Sigourney Weaver da will, außer zu sagen, die haben wir auch noch gekriegt. Also das war
die Vorbereitung für Teil 2.
Das ist glaube ich, der einzige Grund, warum diese Szene noch da ist, weil man sagt, ja, wir haben sie auch noch gekriegt, aber wir wussten halt nicht so wirklich, wie wir es machen sollen. Also da bin ich vollkommen bei dir. Die Szene wirkt, deswegen passt sie, wenn überhaupt, auch nur hinten in diesen Abspann rein, so einfach, um halt zu sagen, so, okay, könnt ihr euch daran noch erinnern? So. Mhm. Für mehr ist die Szene nicht da.
Ja, dann passt es doch, dass
er da für mehr ist die Szene nicht da. Da finde ich tatsächlich und dafür fand ich sie halt nett. So. Das war halt wirklich so rein auf diesen Nostalgie-Knopf drücken und fertig. Die zweite Post-Credit-Scene, also die richtige, die fand ich dann tatsächlich viel schlimmer, weil sie dann halt schon wieder zu viele Andeutungen machen. Weil die zweite Post-Credit-Scene ist folgendes. Wir haben Ernie Hudson, der, ich vergesse immer wieder seinen Namen, Winston spielt. Mhm. Und Winston ist ja in dieser Welt der neuen Ghostbusters, ist ja irgendwann ein reicher Geschäftsmann geworden, hat irgendwie ein großes Imperium aufgebaut. Und er kauft jetzt das alte Feuerwehrhaus zurück. Mhm. Und wir sehen halt, wie er zurückkommt in dieses alte Feuerwehrhaus, da anfängt, das Licht anzumachen, so nach dem Motto, oh, cool, jetzt habe ich wieder Bock bekommen, Ghostbuster zu sein. Und dann siehst du halt unten im Keller, nachdem er den Strom halt angemacht hat, wie einer dieser Geisterbehälter plötzlich ein rotes Licht für Danger leuchtet. Und dann ist Cut. Mhm. So, wo ich mir denke, okay, gut, jetzt sind wir offensichtlich wirklich so Marvel-mäßig jetzt irgendwie mit den Ghostbusters, dass wir schon mal zwei Post-Credit-Scenes brauchen und dann mit der letzten auch noch ankündigen, so, also wenn ihr alle fleißig ins Kino geht und diesen Film erfolgreich macht, dann hauen wir da noch wieder ordentlich einen irgendwie drauf und dann möglicherweise auch wieder, weiß ich nicht, weil zumindest diese Post-Credit-Scene suggeriert ja, gut, die Kids lassen wir Kids sein und machen mit den Alten weiter. Und ich weiß, also ich wäre einer Fortsetzung irgendwo nicht abgeneigt. Aber
ja, aber nicht mit den Alten.
Nein, um Gottes Willen, das meine ich ja. Also ich brauche die Alten jetzt nicht nochmal. Dafür, finde ich, haben wir jetzt hier wirklich ein geiles Team so aufgebaut. Da macht halt, wenn ihr eine gute Idee habt, mit denen weiter.
Ja, aber, und unbedingt auch in Oklahoma bleiben, weil in der Stadt waren wir jetzt oft genug.
Ja,
also,
und
ich glaube, die sind irgendwelche geilen Waldgeister und so.
Aber die sind natürlich zu jung. Also du kannst jetzt nicht, wenn du in 2 Jahren den Film drehst oder nächstes Jahr den Film drehst, sagen, das werden jetzt professionelle Geister.
Ja, na klar.
Weil das wird dann affig. Da hatte ich ja sowieso schon ein bisschen so die Angst, dass die sozusagen die Kids wirklich Geisterjäger werden. Das werden sie ja in diesem Film überhaupt nicht. Also sie jagen dann Geister, aber sozusagen nur so davor.
Nicht beruflich.
Nicht beruflich.
Ja, aber ich meine, wir hätten ja mit
auch
mit
nicht als Pfadfindergruppe wie die 3 Fragezeichen der Tiefe sind oder so. Nicht mal das.
Ja gut, aber
sie reagieren ja nur auf die Situation.
Vielleicht sind sie es dann im zweiten Teil.
Ich wollte gerade sagen, ich meine, am Ende können sie, entweder man geht so diesen Stranger Things Weg, so, ja, wir sind jetzt halt irgendwie eine coole Gruppe. Auf der anderen Seite, finde ich, hast du ja halt Podcast. Und ich glaube, Podcast dadurch, dass er sich ja auch so als Kenner von mythologischen Ereignissen und so rausgibt, vielleicht kannst du mit dem irgendwie noch mehr machen oder so.
Oder auch irgendwas mit Paul Rudd oder so, ich weiß nicht. Also das kann man bestimmt irgendwie hinbekommen.
Ja, ich könnte mir das vorstellen, wenn die wirklich mit dem zweiten Teil zu den Erwachsenen und nach New York gehen, dann könnte man mit den Kids eine Netflix-Serie machen oder wo auch immer.
Oder so, ja.
Wo die wirklich so Fall der Woche mäßig dann da so 3 Fragezeichen mäßig diese Geister jagen.
Ja.
Und da würde ich mir die Serie lieber angucken als den Film. Ich habe WandaVision zu Ende geguckt.
Oh, sehr. Oh, wow.
Da gab es auch 2 Post-Credit-Scenes.
Ja, wissen wir. also deswegen, da hatte ich so ein bisschen, da hätte ich mir eher gewünscht, dass diese letzte Post-Credit-Scene irgendwie, weiß nicht, entweder auch einfach nur so ein Gag ist oder halt, weil so jetzt diese Ankündigung, so ich echt denke so, oh, bitte.
Ja,
bitte,
vor allem jetzt diese Ü70 Ghostbusters.
mit dem Ghost-Rollator.
Ich meine, das kann was haben. Ich habe letzte Woche, Cry Macho gesehen, mit dem 91-jährigen Clint Eastwood als Westernhelden, wo die wirklich um alles rumschneiden mussten, was irgendwie geht. Der konnte ja nicht mal mehr auf dem Pferd sitzen.
Ja,
und wenn der irgendwie Leute verprügelt, also das kommt relativ selten vor, aber das ist wirklich so, als wenn da so ein Großvater im Altersheim gegen so einen Jungen. Das ist quasi so ein bisschen wie Steven Seagal, bloß noch viel schlimmer. Und der Film, ich fand den aber super. Also der hatte da wirklich so, da passt das. Aber bei den Ghostbusters will ich das, glaube ich, nicht sehen. Nee,
und die sollen die Kinder nehmen. Ja, ja. Und die sollen in Oklahoma bleiben. Und die sollen da so drei Fragezeichen mäßig was rauf.
Also Sony, wenn du zuhörst.
es wurde ja auch bewiesen, dass sie gar nicht so viele Geister brauchen. Also,
ja, genau, eben. Ne? Deswegen. Gut, damit haben wir unseren 100. Podcast im Kasten.
Wuhu.
Und ja, ich bedanke mich erstmal bei meinen Gästen. Pascal, schön, dass du da warst.
Sehr gerne.
Und Christoph, auch schön, dass du wieder hier warst.
Ja.
Und
ich überlege gerade, was wir alles hätten machen können im 100. Podcast. So Statistiken.
Wie viele
Stunden, welche Gäste waren wie oft da? Was
war ein Spiel spielen
was
können.
Was war die durchschnittliche
Filmquiz.
Du erzählst also drei oder fünf Sachen, die Aufregendes im Podcast passiert sind und wir müssen raten, in welcher Folge das war. Solche Sachen.
Das machen wir,
Sonderfolge, was waren die 10 besten Momente im Filmschutz-Podcast?
Unser Statistiker ist hier Tobi, den werde ich darauf mal ansetzen. und dann machen wir vielleicht wirklich mal eine kleine Sonderpodcast-Folge über die verrücktesten Sachen und ja, auf jeden Fall. Gut, ich hoffe, du bist trotzdem nicht zu traurig.
Ich bin traurig.
Ja, man merkt ihn, man ist schon ein bisschen niedergeschlagen.
Ja, das ist, tut mir leid. Ich gehe gleich nach dieser Aufnahme in die Ecke und schäme mich 5 Minuten. Aber wir bedanken uns natürlich für alle da draußen, die uns schon seit 100 und mehr Episoden begleiten, die das hier Woche für Woche mithören, die uns natürlich auch auf der Apple Podcast App eine gute Bewertung geben, weil, das soll ich nochmal sagen, hat Tobi mir gesagt, weil das ist wichtig. Also, darüber freuen wir uns natürlich auch. Lob, Kritik, Anmerkungen könnt ihr auch immer gerne an leinwandliebe@filmstarts.de schicken. Das machen auch einige von euch.
Ja, wurden in den letzten Wochen immer mehr.
Ja.
Und jeder kriegt eine Antwort. Also wir sind noch in dem Bereich, wo jeder einzelne eine Antwort bekommt. Natürlich. Und zur 100. Folge würde sich das natürlich besonders anbieten.
Ja, sie muss noch mal mit dem Finger in die Wunde rein.
Wenn Sebastian da schon nicht auf die Reihe kriegt, dann doch bitte zumindest unsere Zuhörer und Zuhörerinnen.
Ja, also, bestraft mich mit ganz vielen Mails und dann machen wir eine Sonderfolge und reden noch mal über fast 2 Jahre Leinwandliebe-Podcast. Und damit hören wir jetzt aber auch auf. Ich verabschiede mich. Geht ins Kino, guckt ganz viele Filme. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Leinwandliebe und Sebastians 5 Minuten sind Filmstarts-Podcasts der Verbedia GmbH. Moderation und Schnitt Sebastian Gertschikow. Produktion Tobias Meyer, Monique Stibbe und Nina Becker. Die Songs Take a Chance und Easy Jam im Intro und Outro kommen von Kevin McLeod. Die Links zur Musik und zur Lizenz findet ihr in den Shownotes.